Mein Name dann ist der Kurzfernsender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer Einstellungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Sender ein, ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Anschließend hören Sie türkische Musik. Nun die Meldung, meine Damen und Herren.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat gesagt, dass die Welt in ein Chaos versunken sei, in dem die Herrschaft der Mächtigen herrsche. Erdoğan warf führenden Staaten vor, die Prinzipien, die sie einst verteidigten, zu untergraben. Der Staatspräsident sagte, die gegenwärtige Instabilität habe mit Angriffen auf den Nachbarstaat Iran begonnen und beklagte, dass souveräne Gleichheit, Multipolarität und Diplomatie für diejenigen, die sie einst vertraten, zu bloßen Götzen geworden seien.
Außenminister Hakan Fidan hat an die USA appelliert, ihren Militäreinsatz gegen den Iran auf die Schwächung der iranischen Verteidigungsfähigkeit zu beschränken, anstatt einen Regimewechsel anzustreben. In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender TRT warnte Fidan davor, dass der Versuch eines politischen Umbruchs mit militärischer Gewalt katastrophale regionale Risiken bergen würde. Obwohl das Ausmaß des Konflikts von Washingtons Strategie abhänge, deutete Fidan an, dass weiterhin ein diplomatisches Zeitfenster bestehe. Er betonte, dass ein Führungswechsel in Teheran eine entscheidende Chance bieten könnte, die Verhandlungen wiederzubeleben und den eskalierenden Krieg endlich zu beenden.
Die US-Armee hat seit Samstag infolge einer Reihe iranischer Vergeltungsschläge Ausrüstung im Wert von fast 2 Milliarden Dollar verloren. Am stärksten betroffen war der Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid in Katar, wo ein Frühwarnradarsystem im Wert von 1,1 Milliarden Dollar zerstört wurde. Zu den weiteren bedeutenden Verlusten zählen ein 500 Millionen Dollar teures THAAD-Radar in den Vereinigten Arabischen Emiraten und 282 Millionen Dollar an Kampfflugzeugen, die durch eigenes Feuer in Kuwait zerstört wurden. Da auch in Bahrain Satellitenterminals beschädigt wurden, haben die iranischen Angriffe US-Militärressourcen im Wert von fast 1,9 Milliarden Dollar in der gesamten Region erfolgreich lahmgelegt.
Eine mutmaßlich iranische Drohne hat die Saif-Station in der US-Botschaft in Saudi-Arabien angegriffen, wie eine Quelle gegenüber Reuters mitteilte. Die Kämpfe im Krieg zwischen Israel und den USA gegen den Iran dauern an. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf eine Warnung des US-Außenministeriums, dass das Gebäude strukturelle Schäden erlitten habe. Saudi-arabische Beamte gaben an, dass zwei Drohnen das Botschaftsgelände in Riad getroffen, einen Brand ausgelöst und Sachschaden verursacht hätten. Die US-Botschaft riet amerikanischen Staatsbürgern nach dem Angriff dringend, das Gebäude zu meiden und setzte die konsularischen Dienstleistungen aus. Sie warnte vor unmittelbar bevorstehenden Raketen- und Drohnenangriffen.
US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass die US-Armee Öltanker bei Bedarf durch die Straße von Hormuz eskortieren kann. Er ordnete Versicherungsgarantien für Schiffe an, die den Persischen Golf durchqueren. Der Iran hatte im Zuge des Krieges gedroht, die Schiffe anzugreifen, die die Straße passieren. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb Trump, er habe die US International Development Financial Corporation angewiesen, politische Risikoversicherungen und Garantien zu einem angemessenen Preis anzubieten, um die finanzielle Sicherheit des Handels und Energieschiffen zu gewährleisten. Der Versicherungsschutz stehe allen Reedereien zur Verfügung. Falls nötig, fügte er hinzu, werde die Marinetanker eskortieren, um den freien Energiefluss in die Welt sicherzustellen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Das US-Zentralkommando CENTCOM hat bekannt gegeben, dass mehr als 50.000 Soldaten an Angriffen auf den Iran beteiligt sind und 200 Kampfflugzeuge sowie zwei Flugzeugträger zum Einsatz kommen. CENTCOM-Kommandeur Admiral Brett Cooper äußerte sich in einem Video, das er auf der sozialen Medienplattform des US-amerikanischen Unternehmens X veröffentlichte, zu den Angriffen auf den Iran. Cooper erklärte, dass mehr als 50 Soldaten an den Operationen beteiligt seien und 200 Kampfflugzeuge sowie zwei Flugzeugträger zum Einsatz kämen und bezeichnete dies als die größte militärische Aufstellung der USA im Nahen Osten seit einer Generation. Cooper berichtete, dass die Streitkräfte der USA und Israel seit dem 28. Februar etwa 2000 Ziele im Iran angegriffen hätten und dass sie die Luftabwehrsysteme Irans erheblich geschwächt hätten. Während die Warnungen zwischen den Regionen Teheran und Washington noch andauerten, starteten Israel und die USA am 28. Februar einen Militärschlag gegen den Iran. Der Iran reagierte darauf mit Angriffen auf Ziele in einigen Ländern der Region, darunter Israel sowie Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, wo sie sich US-Stützpunkte befinden. Bei den Angriffen der USA und Israels kamen neben dem iranischen Führer Ayatollah Ali Khamenei auch zahlreiche hochrangige Beamte ums Leben. Der iranische Rotdruck begab, dass bei den Angriffen der USA und Israel 787 Menschen ums Leben gekommen seien.
Die israelische Armee hat 30 Ortschaften im Süden des Libanon mit einem Angriff gedroht und die sofortige Evakuierung der Region gefordert. Der Sprecher der israelischen Armee, Avichai Adraye, gab in einer Erklärung auf dem Social-Media-Account des US-amerikanischen Unternehmens X die Namen von 16 Dörfern und Ortschaften im Süden des Libanon bekannt. Adraye forderte die Bewohner dieser Dörfer und Ortschaften auf, ihre Häuser unverzüglich zu verlassen und kündigte an, Ziele der Hisbollah zu bombardieren. Adraye erklärte, dass die Bewohner der Ortschaften sich mindestens 1 Kilometer entfernen und nicht in ihre Häuser zurückkehren sollten. In einer weiteren Erklärung drohte Adraye mit Angriffen auf 14 weitere Ortschaften im Süden des Libanon. Adraye kündigte Angriffe auf Elemente, Einrichtungen und Militärfahrzeuge der Hisbollah an und forderte die Libanesen, die in den 14 Ortschaften leben, auf, ihre Wohngebiete zu verlassen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts wachsender globaler Bedrohungen eine Aufstockung des Atomarsenals seines Landes angekündigt. Ich habe angeordnet, die Zahl der Atomsprengköpfe in unserem Arsenal zu erhöhen, sagte er in einer Grundsatzrede auf dem Marinestützpunkt Ille-et-Long nahe der westfranzösischen Hauptstadt Brest. Anders als bisher werde Frankreich aber nicht mehr über die Zahl seiner Atomwaffen informieren. Macron erklärte, um frei zu sein, muss man gefürchtet werden. Wer gefürchtet sein will, muss stark sein. Er schulde es Frankreich, sicherzustellen, dass die Abschreckung glaubhaft bleibe. Ein großes Atomarsenal sei unabdingbar. Allerdings solle dies kein Einstieg in einen atomaren Rüstungswettlauf werden.
Die Zahl der Asylanträge ist 2025 in der Europäischen Union und mehreren anderen europäischen Staaten um rund ein Fünftel zurückgegangen. Die 27 EU-Staaten wie Norwegen, die Schweiz, Island und Liechtenstein verzeichneten im vergangenen Jahr rund 822.000 Asylanträge, 19% weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Jahresbericht der EU-Asylagentur hervor. Grund für den Rückgang ist laut Bericht vor allem, dass nach dem Sturz von Langzeitherrscher Bashar al-Assad Ende 2024 deutlich weniger Menschen aus Syrien Asylanträge stellen. In Deutschland wurden 2025 mit 163.000 weiterhin die meisten Asylanträge in der EU und ihren Partnerstaaten gestellt, allerdings ein Drittel weniger als 2024. In Frankreich blieb die Zahl stabil. Spanien verzeichnete einen Rückgang um 15%, Italien und Griechenland jeweils um 16%.
Der stellvertretende Sprecher der afghanischen Regierung, Hamdullah Fitrat, hat gesagt, dass ein Konflikt mit Pakistan nie ihre erste Option gewesen sei. Laut einer Meldung des in Kabul ansässigen Fernsehsenders Tolle News äußerte sich Fitrat in einer Pressekonferenz zu den anhaltenden gegenseitigen Angriffen zwischen Pakistan und Afghanistan. Fitrat gab bekannt, dass infolge der pakistanischen Angriffe 110 Menschen getötet und 123 verletzt worden seien. Fitrat erklärte, dass bei den Angriffen auf die Region Paktia, Paktika, Host, Kabul, Nangarhar, Kunar und Kandahar 350 Häuser teilweise oder vollständig zerstört worden sein und 8.400 Familien vertrieben worden sein. Fitrat betonte, dass ein Konflikt mit Pakistan niemals die erste Option der Regierung in Kabul gewesen sei. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Enayatullah Kwarzami, erklärte in einer Stellungnahme, dass auf pakistanischer Seite etwa 150 Soldaten getötet und 35 Sicherheitsposten angegriffen worden seien. Kwarzami gab an, dass 28 afghanische Soldaten bei den Angriffen ums Leben gekommen seien und 242 verletzt worden sind.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten gesprochen von
Murat Gökmen
und Alev Arman.
Bekledim her gece yalnız seni düşledim kor gibi Söylemedim demedim sır olmayı denedim bilmesen bile Kimse bilmesin dinledi acım susmadı yüreğim denedim Benim sevdam Ateşimden, ağlarken gözlerimden, içerken kadehimden dökülür kırmızı, batarken güneşimden, öperken dudağımdan, kanarken yüreğimden dökülür kırmızı. Her gece yalnız seni düşledim kor gibi Söylemedim demedim sır olmayı denedim Bilmesen bile kimse bilmesin Dinledi acım susmadı yüreğim denedim Benim sevdam Ateşimden, ağlarken gözlerimden, içerken kadehimden, dökülür kırmızı, batarken güneşimden, öperken dudağımdan, kanarken yüreğimden, dökülür kırmızı, yanarken ateşimden, ağlarken gözlerimden, içerken kadehimden dökülür kırmızı Bakarken güneşimden öperken dudağımdan Kanarken yüreğimden dökülür kırmızı Sana sevdam
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte einer lebenden Legende des türkischen Sports, eines weltweit bekannten Stars des griechisch-römischen Ringens. Ich werde mit Ihnen die außergewöhnliche Sportkarriere von Rıza Kayalptay, der am 10. Oktober 1989 in Yozgat geboren wurde und zum Stolz von Türkiye geworden ist. Rıza Kayalp begann seine Profikarriere im Jahr 2007. Der junge Sportler, Absolvent der Fakultät für Leibeserziehung und Sport der Aksaray-Universität, machte schon bald auf sich aufmerksam. Kayalp, der in der 130-Kilogramm-Kategorie im griechisch-römischen Stil ringt, ist nicht nur ein kraftvoller Athlet, sondern auch ein Sportler mit außergewöhnlicher Beweglichkeit und technischer Fähigkeit. Seinen ersten großen internationalen Erfolg erzielte er 2009 mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Mittelmeerspielen. Doch sein eigentlicher Durchbruch begann 2010. Der erste Europameistertitel in diesem Jahr war nur der Auftakt zu einer einzigartigen Erfolgsserie. Das Jahr 2011 wurde für Rıza Kayalp historisch. Bei den in Istanbul ausgetragenen Ringerweltmeisterschaften besiegte er den kubanischen Ausnahmeathleten Mijan Lopez, eine der größten Legenden der Ringergeschichte, und gewann seinen ersten Weltmeistertitel. Lopez war damals bereits Olympiasieger und eine lebende Legende. Doch der junge türkische Ringer überraschte die Welt, indem er diesen Giganten vor heimischem Publikum bezwang. Der Sieg markierte zugleich den Beginn einer großen Rivalität zwischen Kayalp und Lopez. Die beiden standen sich im Laufe ihrer Karrieren 7-mal gegenüber. Obwohl Lopez bei den Olympischen Spielen die Oberhand behielt, gingen Kayalps 2 Siege gegen ihn in die Geschichte ein, als die einzigen 2 Niederlagen, die Lopez während seiner olympischen Goldära erlitt. Kayalp gewann insgesamt 5 Weltmeistertitel, 2011 in Istanbul, 2015 in Las Vegas, 2017 in Paris, 2019 in Nur-Sultan und 2022 in Belgrad. Mit seinem 5. Titel im Jahr 2022 wurde er der erste türkische Ringer mit 5 Weltmeisterschaften und übertraf als erfolgreichster griechisch-römischer Ringer von Türkiye den Rekord von Hüseyin Akbaş. Vielleicht noch beeindruckender ist seine Dominanz bei den Europameisterschaften. Zwischen 2010 und 2023 gewann Kayalp insgesamt 12 Europameistertitel und stellte damit den Rekord der russischen Ringerlegende Alexander Karelin ein. In den Jahren 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 und 2023 stand er an der Spitze Europas. Diese außergewöhnliche Konstanz und langjährige Dominanz sind im Sport äußerst selten. Dennoch gibt es in seiner Karriere eine Lücke, die olympische Goldmedaille. Seine olympische Reise begann 2008 in Peking und brachte ihm 3 Medaillen, doch Gold blieb ihm verwehrt. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gewann er Bronze. 2016 in Rio war er dem Gold wohl am nächsten. Im Finale traf er erneut auf Lopez und kehrte mit Silber zurück. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, ausgetragen 2021, besiegte er den Iraner Amin Mirzazadeh und gewann seine 3. olympische Medaille, erneut Bronze. In Rio 2016 hatte Kayalp zudem die Ehre, die türkische Flagge zu tragen. Seinen Traum von olympischem Gold gab er jedoch nie auf. Das Jahr 2024 wurde zu einer der schwierigsten Phasen seiner Karriere. Vor den Olympischen Spielen in Paris wurde in einem Medikament, das er wegen einer Ohrenbeschwerde einnahm, eine verbotene Substanz festgestellt. Das Medikament hat er unter Aufsicht eines Sportarztes eingenommen. Dennoch wurde er vorläufig gesperrt und konnte nicht an den Olympischen Spielen Paris 2024 teilnehmen. Dieser Vorfall war für Kayalp verheerend und warf einen Schatten auf seine 24-jährige saubere Sportkarriere. Nach eigenen Angaben konnte er tagelang weder essen noch Wasser trinken. Doch er gab nicht auf. Mit der Unterstützung seiner Familie, seiner Trainer und ganz Türkiye begann er seinen juristischen Kampf. Die am 1. Juni 2024 beginnende 4-jährige Sperre war von der International Tasting Agency verhängt worden. Kayalp legte jedoch beim Internationalen Strafgerichtshof Karlsruhe Berufung ein, um seine Unschuld zu beweisen. Am 28. Oktober 2025 wurde eine historische Entscheidung verkündet. Der Kass gab der Berufung teilweise statt. Das Gericht bestätigte zwar, dass technisch gesehen eine verbotene Substanz verwendet wurde, stellte jedoch fest, dass kein Vorsatz und kein erhebliches Verschulden oder Fahrlässigkeit vorlagen. Daher wurde die vierjährige Sperre auf 18 Monate reduziert, gültig vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2025. 1,5 Jahre lang habe ich einen sehr schweren Prozess durchlebt, sagte Kayalp am 5. November auf einer Pressekonferenz. Ich hatte eine vierjährige Sperre erhalten, aber ich habe bewiesen, dass ich im Recht war. Der Kass hat anerkannt, dass es nicht vorsätzlich war und meine Strafe auf 18 Monate reduziert. Das war für mich, meine Familie und mein Land eine Frage der Ehre. Unsere Ärzte und Anwälte, wir alle wurden von morgens bis abends ins Kreuzverhör genommen. Gott sei Dank ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Seit dem 1. Januar 2026 ist Kalb wieder startberechtigt. Mit 35 Jahren ist er weiterhin in Form. Der Präsident des türkischen Ringerverbandes und Olympiasieger Tar Akgül erklärte, dass Kayalp sein Training fortsetzt und bereit ist, seinen 13. Europameistertitel zu gewinnen. Nach dem inzwischen zurückgetretenen Lopez gilt Kayalp zudem als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für olympisches Gold. Die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles könnten seine letzte Chance sein. Die Geschichte von Rıza Kayalp ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte im Sport, sondern auch eine Geschichte von Kampfgeist, Widerstandskraft und Ehre. Mit 12 Europameistertiteln, 5 Weltmeisterschaften, 3 olympischen Medaillen und insgesamt 67 internationalen Medaillen ist er einer der größten Stars des türkischen Sports. Selbst in seinen dunkelsten Tagen verlor er weder seinen Mut noch seinen Glauben an die Gerechtigkeit und verteidigte seine 30-jährige saubere Sportkarriere. Dieser große Champion ist eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler. Vielleicht wird er 2028 in Los Angeles endlich die olympische Goldmedaille gewinnen, die ihm bisher verwehrt blieb. Doch eines können wir schon jetzt sagen. Rıza Kayalp ist bereits ein Champion, nicht nur auf der Matte, sondern auch im Leben. Seine Geschichte erinnert uns daran, wahre Meisterschaft misst sich nicht nur an Medaillen, sondern an Charakter, Ehrlichkeit und daran, niemals aufzugeben. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Yaptı tel tel tellerine, kurban olan dillerine vay. Göl başında yol yoktur, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine vay. Başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay. Göl başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay. Göl başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay.
Hallo meine Damen und Herren, heute sprechen wir über eines der spannendsten Projekte des KI-Zeitalters, weltraumbasierte Rechenzentren. Letzten Monat kündigte China einen 5-Jahres-Plan an, um Datenzentren 800 Kilometer über der Erde zu errichten. Auch Elon Musk gab diese Woche ähnliche Pläne bekannt und sammelt aktuell intensiv Mittel, um die orbitalen Rechenzentren von SpaceX zu finanzieren. Experten sehen dies als strategischen Schritt, um die KI-Infrastruktur in einer Umgebung ohne die Beschränkungen der Erde zu erweitern. Herkömmliche Rechenzentren stehen aufgrund des enormen Energiebedarfs großer KI-Modelle unter starkem Druck. Das Training solcher Modelle benötigt jährlich so viel Energie wie hunderttausende Haushalte. In Regionen nahe Rechenzentren stiegen die Strompreise in den letzten 5 Jahren um 267%. Ein durchschnittliches 100-Megawatt-Zentrum verbraucht täglich so viel Wasser wie 6.500 Haushalte. Der Weltraum bietet unbegrenzte Sonnenenergie und passive Kühlung. Musk plant, über die Starlink V3-Satelliten innerhalb von 4 bis 5 Jahren 100 Gigawatt Leistung in die Erdumlaufbahn zu bringen. Auch Google testet mit seinem Projekt Suncatcher einen Prototyp-Satelliten für 2027. Im All ist passive Kühlung ohne Lüfter oder Wasser möglich. Laser übertragen Daten zwischen Satelliten schneller als Glasfaser, was schnellere KI-Trainings und nahezu unbegrenztes Wachstum ermöglicht. Sundar Pichai, CEO von Google, prognostiziert, dass satellitengestützte Rechenzentren innerhalb von 10 Jahren so normal sein werden wie heutige Cloud-Server. Viele andere Firmen, darunter OpenAI, investieren ebenfalls in orbitalen Infrastrukturaufbau, um im KI-Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben. Trotz des Optimismus der großen KI-Unternehmen sehen Experten zahlreiche Hürden. Jeremy Guterres, Forscher am European Space Policy Institute in Österreich, sagt, dass die thermische Verwaltung im All die größte Herausforderung sei. KI-Chips erzeugen große Hitze, die im Vakuum des Weltraums nicht einfach durch Luft abgeführt werden kann. Stattdessen werden leistungsstarke Radiatoren nötig sein. Guterres erklärt, im Orbit muss die Wärme durch Strahlung abgeführt werden. Bei den hohen Leistungsdichten während des KI-Trainings wird die Wärmeableitung zu einem Megastrukturproblem, das nicht einfach durch große Kühler gelöst werden kann. Auch die Startkosten stellen ein Problem dar. Laut Guterres bleiben die Kosten pro Kilogramm bis zur Einführung wiederverwendbarer Raketen wie Starship hoch. Erst dann könnten sie auf etwa 200 US-Dollar sinken. Der Technologieexperte bei SETA, Ozan Ahmed Çetin, nennt die Wärmeableitung ebenfalls das zentrale Problem beim Aufbau orbitaler Rechenzentren. Die Stromerzeugung erfordert riesige Solarpanels und Batterien, während Strahlung die Elektronik angreift, was zusätzlichen Schutz und fehlerresistente Software nötig macht. Çetin betont, diese Herausforderungen sind nicht unüberwindbar, aber sie lassen sich nicht sofort lösen. Beide Experten halten sich bei Zeitplänen zurück. Guterres sagt voraus, dass kleine Anwendungen wie Edge Computing, bei denen Daten direkt im Orbit verarbeitet werden, ab 2027 starten könnten. Hyperskalierte KI-Trainingszentren würden hingegen erst in mehreren Jahrzehnten realistisch sein. Er sieht einen schrittweisen Aufbau. Ende der 2020er Jahre spezialisierte Plattformen unter einem Megawatt, Mitte der 2030er Jahre 10 bis 100 Megawatt bei fallenden Startkosten und ab den 2040er Jahren Gigawatt-Plattformen. Selbst ohne politische und finanzielle Einschränkungen bleiben Gigawatt-orbitale Rechenzentren Jahrzehnte entfernt. Çetin teilt diese Ansicht. Spezialisierte Orbitalknoten könnten Ende der 2020er Jahre bereitstehen. Größere Rechenzentren, ähnlich denen auf der Erde, sind in naher Zukunft nicht möglich. Zeitpläne stimmen weitgehend mit Branchenmeinungen überein. Google testet bereits 2027 Prototypen. Laut Experten der Northeastern University werden operationelle Orbitalzentren erst Jahre später Realität. Orbitalzentren könnten aus ökologischer Sicht Erleichterung bringen. Kontinuierliche Sonnenenergie belastet das Stromnetz nicht. Passive Kühlung spart Süßwasser und auf der Erde könnten bisher genutzte Flächen frei werden. Guterres weist jedoch auf die negativen Effekte hin. Emissionen durch Raketenproduktion, zunehmende Starts und Weltraumschrott. Çetin ergänzt, dass Lebenszykluskosten und orbitaler Verkehr weitere Herausforderungen darstellen. Beide Experten betonen, dass niedrige Kosten, wiederverwendbare Träger, fortschrittliche Radiatoren und orbitale Robotik für Montage und Wartung entscheidend sind. Musks faltbare Radiatoren könnten theoretisch auf andere Umgebungen übertragen werden. Ihre Einführung wird aber über Testzyklen, Exportkontrollen und Integrationsprobleme verzögert. Çetin sagt, selbst bei gutem Kapital können Designs in 2 bis 4 Jahren kopiert werden. Ihre breite Umsetzung dauert jedoch 5 bis 10 Jahre. Die Qualität der Umsetzung und Integrationskompetenz bleibt entscheidend. Auf Wiederhören.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
daha fazladır her şey. Bir eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç. Bir şarkı tut ya da bir kitap oku, mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık, bağır bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Kendimden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinem. Canım insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Bir filmden geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor. Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor. Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bizden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksikti.
Thank you. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung steht das Thema Der Sultan der Meere, Barbaros Hayreddin Pascha im Mittelpunkt. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Die Geschichte von Barbaros Hayreddin Pascha beginnt auf der Insel Midilli, die Fatih Sultan Mehmet im Jahr 1462 eroberte. Sein Vater Yakup A. war ein osmanischer Sipahi und gehörte zu den türkischen Veteranen, die nach der Eroberung auf der Insel angesiedelt wurden. Yakup A. hatte 4 Söhne, İshak, Oruç Reis, Hızır und İlyas. Hızır Reis, der den Beinamen Hayreddin persönlich von Yavuz Sultan Selim erhalten sollte, trat gemeinsam mit seinem Bruder Oruç Reis in die Seefahrt ein. Der größte Erfolg der Brüder bestand darin, in Nordafrika eine türkische Heimat zu errichten. Auf Einladung der Bevölkerung von Algier, die sich 1516 von der spanischen Vorherrschaft befreien wollte, zog Oruç Reis in die Stadt ein und gründete dort eine eigene unabhängige Verwaltung. Der Märtyrertod von Oruç Reis im Jahr 1518 während der Verteidigung von Tlemcen war ein großer Schmerz für die türkische Welt. Mit der Übernahme des Banners durch seinen Bruder Hızır Reis begann jedoch eine neue Epoche. Hayreddin Reis erkannte mit staatsmännischer Weltsicht, dass Algier allein den gewaltigen Mächten Europas nicht standhaften konnte. In diesem Zusammenhang sandte er, geleitet vom grundlegenden Prinzip der Einheit, eine Gesandtschaft an Yavuz Sultan Selim Han und ersuchte um die Aufnahme seiner Gebiete unter osmanische Herrschaft. Dieser Schritt stellte einen historischen Wendepunkt dar, der die türkische Präsenz im Mittelmeer unter dem Dach eines Imperiums vereinte. Yavuz Sultan Selim nahm dieses Angebot mit großer Zufriedenheit an, verlieh Hayreddin Reis die Titel Pascha und Beylerbey und machte Algier zu einer osmanischen Provinz. Die Einladung von Barbaros Hayreddin Pascha nach Istanbul im Jahr 1534 durch Kanuni Sultan Süleyman zählt zu den folgenreichsten Ereignissen der Geschichte der Seefahrt. Nach seiner Ankunft wurde der Pascha nicht nur als Admiral, sondern auch als Gründer und Reformer der Flotte eingesetzt. Das bis dahin dem Rang eines Sancak Beys entsprechende Flottenkommando wurde mit seinem Amtsantritt auf die Ebene eines Beylerbeyliks angehoben, was die Bedeutung der türkischen Marine im Staatsprotokoll auf ihren Höhepunkt brachte. Die Schlacht vor Preveza am 27. September 1538 war nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, sondern ein Zusammenstoß von Glauben und Strategie. Auf der einen Seite stand eine auf Aufruf des Papstes vereinigte, aus 600 Schiffen bestehende gewaltige Kreuzfahrerflotte aus Spanien, Portugal, Malta und Venedig unter dem Kommando des legendären genuesischen Admirals Andrea Doria, auf der anderen Seite die aus 122 Galeeren bestehende osmanische Flotte unter der Führung von Barbaros Hayreddin Pascha. Barbaros nutzte die strategische Struktur des Golfs von Arta meisterhaft und lockte den Feind in das von ihm gewünschte Operationsgebiet. Noch vor Beginn der Schlacht versammelte der Pascha die Galeerenkommandanten auf seinem Flaggschiff zu letzten Beratungen und vermittelte die Botschaft: Der Feind mag uns zahlenmäßig überlegen sein, doch unser Glaube und unsere taktische Geschlossenheit werden diesen Unterschied ausgleichen. In dem kritischsten Moment der Schlacht, als bei ausbleibendem Wind die Kreuzfahrergaleonen manövrierunfähig wurden, durchbrachen die wendigen türkischen Galeeren mit schnellen Manövern die feindliche Linie. Die von Barbaros Hayreddin Pascha angewandte Halbmondtaktik ging als türkische Taktik in die maritime Kriegsliteratur ein. Andrea Doria sah sich angesichts dieser überwältigenden Macht gezwungen, die Lichter seines Flaggschiffs zu löschen und in der Dunkelheit der Nacht zu fliehen. Barbaros Hayreddin Pascha war nicht nur ein großer Krieger, sondern auch ein diplomatisches Genie, das die Weltpolitik und die Machtgleichgewichte lenkte. Der auf Befehl von Kanuni Sultan Süleyman im Jahr 1543 durchgeführte Frankreichfeldzug ist eines der deutlichsten historischen Zeugnisse dafür,
dass der osmanische Staat ein globaler Stabilitätsfaktor war. Auf das Hilfegesuch des französischen Königs François I. gegen den Habsburger Kaiser Karl V. hin segelte Barbaros mit einer gewaltigen Flotte von 110 Schiffen nach Marseille und Toulon. Der Hafen von Toulon wurde für einen ganzen Winter der türkischen Flotte überlassen und verwandelte sich nahezu in eine türkische Stadt. In Toulon erklangen die Rufe des Gebets, türkische Gerichte wurden eingerichtet und die türkische Disziplin wurde ganz Europa zum Vorbild. Die Einnahme der Festung Nizza und ihre Übergabe an die französischen Verbündeten bewies, dass die türkische Flotte nicht nur im östlichen Mittelmeer, sondern auch an dessen westlichsten Enden operieren konnte. Der französische Gesandte Montluc äußerte seine Bewunderung über die Disziplin der türkischen Soldaten mit den Worten: Kein Heer der Welt ist so geordnet und gerecht, sie bezahlen alles, was sie nehmen, und verletzen niemals Zivilisten. Dieser Feldzug prägte Europa nachhaltig und zeigte, dass das türkische Volk nicht nur eine kämpferische, sondern auch eine hochentwickelte zivilisatorische und rechtliche Tradition verkörperte. Barbaros Hayreddin Pascha war zugleich ein großer Pädagoge und Organisator. Helden wie Turgut Reis, Salih Reis, Aydın Reis und Kılıç Ali Reis, die aus seiner Schule hervorgingen, schrieben weiterhin die goldenen Seiten der türkischen Seefahrtsgeschichte. Er baute nicht nur Schiffe, sondern formte auch die stahlharten Menschen, die sie führten. Die von ihm in Beşiktaş errichtete Medresse und Moschee sind ein Zeichen der Bedeutung, die er dem Wissen beimaß. Als er im Juli 1546 verstarb, hallten von den Minaretten Istanbuls die Rufe: Der Sultan der Meere ist gestorben, und das türkische Volk erlebte die tiefe Trauer, einen unvergänglichen Helden zu verabschieden. Bei der Betrachtung des Lebens und der Erfolge von Barbaros Hayreddin Pascha ergibt sich eine klare Wahrheit. Ein Volk, das auf den Meeren nicht stark ist, kann an Land nicht frei leben. Indem der Pascha den osmanischen Staat von einer Landmacht in eine globale Seemacht verwandelte, schrieb er den Namen der Türken mit goldenen Lettern in jede Seite der Geschichte. Seine Vision ist nicht nur eine Erinnerung an die Vergangenheit, sondern der Grundstein für die zukünftige globale Führungsrolle Türkiyes. Unsere heutige Aufgabe besteht darin, beim Vorübergehen an Barbaros Mausoleum nicht nur der Vergangenheit zu gedenken, sondern seine Vision weiterzutragen. In jeder Welle der blauen Heimat finden sich die Spuren der Galeeren von Barbaros Hayreddin Pascha, die Tekbirrufe seiner Leventen und der strategische Geist des Paschas. Solange das türkische Volk das Erbe von Barbaros bewahrt, wird es im Mittelmeer und auf allen Meeren frei und unabhängig bleiben. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Kendisi bozdu, kirli değil, ya bastı ya tozdu. seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık yok. Bir kere bile yarama tuz olur o yarana, canın acı yerine hükmedebiliyor. Bir yolu var ama sormadan etmeden o senin nasıl zararına verebiliyor. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Sanırım hepsini sevecek kalbim son kez atana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Atana kadar aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Sanırım hepsini sevecek kalbim son kez atana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.